Sebastian, du siehst ein bisschen zerrupft aus heute. Wo bist du und was ist passiert?
Ich bin ein bisschen zerrupft, weil es ist Sonntag, ja. Ich meine, welcher Mensch nimmt am Sonntag einen Podcast auf? Aber das kann natürlich nur in Ferienzeiten und in Zeiten sein, wo wir drei so weit überall verstreut sind, dass wir uns eigentlich so gut wie gar nicht sehen können. Deswegen ist das alles immer im Remote. Und ich bin tatsächlich auch heute Strohwitwer und muss auf 4 Kinder aufpassen.
Sensation, und das kann man nämlich sagen, wir beide sind heute Strohwitwer, denn wir sind so weit zerstreut, dass wir Freddy heute nicht gefunden haben.
Ja, und das macht, ich glaube, deswegen habe ich auch so schlecht geschlafen, weil als ich wusste, dass Freddy nicht da ist, ich mache mir immer Sorgen. Weißt du, bei dir weiß ich immer, wenn du unterwegs bist, hey, der steht mit beiden Beinen im Leben, der, weißt du, der kann mit dem Rasierapparat richtig umgehen und so. Also so, das sind so Dinge, da weiß ich, das ist in Ordnung.
Bei Freddy sind so viele Sachen. Bei Freddy ist ein Friseurbesuch schon ein Abenteuer und man weiß nicht, ob er wirklich zurückkommt.
Ja, deswegen geht er auch so
selten hin.
Oder
ob er sich mit dem Auto im Wald verfährt. Ja, genau. Freddy hat halt viele Themen und ich meine, es ist ja auch so ein bisschen unser Podcast-Baby, der Frederik Miguel. Und jetzt haben wir ihn halt mal alleine rausgeschickt in die weite Welt, nennt sich Urlaub. Er ist in Dänemark, sitzt in irgendeiner Hütte im Wald und wir haben gesagt, wir geben ihn jetzt mal eine Woche frei.
Ja. Das ist echt krass. Ich meine, dass er von der Natur in die Natur geht. Gut, wer redet so? Ich mach's ja auch, aber ja, es ist wahr.
Aber ich ehrlich gesagt, es ist doch total schön, weil wir hatten ja auch schon so ein bisschen die Themen, was macht man mal, wenn man mal einen Tag kinderfrei hat? Und wir haben ja jetzt quasi einen Tag kinderfrei. Wir haben jetzt heute in diesem Podcast keinerlei Erziehungsauftrag. Ja, ist auch total schön. Wir müssen uns nicht um das Podcast-Kind Frederik kümmern, sondern können einfach mal unter Erwachsenen reden.
Ich finde es klasse. Das ist stimmt. Wir müssen keine Rücksicht nehmen. Auch wenn wir mal, weißt du, es ist ja so diese, ich liebe es auch, wenn die Eltern anfangen, do you think we should give her some chocolate? Weißt du, wenn das Kind dabei ist, dass man dann anfängt, andere Sprachen zu sprechen.
Und das ist mit Frederik auch nervig. Der spricht ja auch noch Französisch und so. Also ich weiß immer gar nicht. So, wir haben es schon mit Latein versucht und es hat trotzdem nicht funktioniert.
Ja, das ist wirklich, den abzuschütteln, ist wie so zu versuchen, irgendeinen Dackel abzuhalten, irgendwie hinterm Dachs herzurennen. Da hast du vollkommen recht. Aber was mich ein bisschen tröstet, ich meine, ich hoffe natürlich, dass er sich erholt, aber andererseits, ich glaube, der saß, glaube ich, jetzt eine Woche oder zwei Wochen in Niedersachsen im Vollpiss. Ja. Und ich glaube, das wird so derbe weiterpissen in Dänemark. Ich habe nur von meinem Bruder gehört, diese waren in Schweden, da strullert's die ganze Woche durch. Also es ist.
Ja, Frederik, tut mir echt leid. Weil ich meine, man muss ja auch sagen für alle Zuckis, wir haben natürlich auch abseits des Podcasts Kontakt und irgendwie Sebastian und ich im Urlaub und alles prima. Und Freddy hat sich eigentlich erstmal entschieden, zu Hause zu bleiben und das bei diesem deutschen Sommer. Und er saß da und ich sag mal, gelinde gesagt, seine Nachrichten wurden so von Tag zu Tag und Woche zu Woche doch durchaus immer frustrierender. Und irgendwann sagte er, ich habe eine Lösung, wir fahren nach Dänemark. Und ich so, ja gut, okay, kann man machen. Und jetzt ist er in Dänemark und ich glaube, er nennt es jetzt in der Tat Tapetenwechsel. Urlaub in der Sonne ist was anderes, aber zumindest hat er mal eine Woche Podcast frei.
Ja, und die Dänen haben ja auch eine Königsfamilie. Dann, das heißt, man hat dann viel Zeit, sich die Yellow Press durchzulesen, wo man vielleicht sowas wie Themen wie die Kinder von den Königen und Königinnen und Beziehungsprobleme. Das ist doch, kommt ein bisschen dem nahe und vielleicht ist er uns thematisch dann doch. Wie fandest du den Übergang? Sag mal bitte.
Ey, die Rampe, Sebastian, Sensation. Also die bin ich ja sonst nur von Freddy gewohnt. Aber die ist gut. Also dass du jetzt mit uns beide quasi im übertragenen Sinn als Königspaar bezeichnest, finde ich total toll.
Und ich finde, bevor wir das vertiefen, lassen wir erstmal die Anfangsmusik abspielen.
Zuckerbrot und Kneipe. Der Papa-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Also, man muss echt sagen, also Sebel, du bist heute in Bestform. Es ist so ein bisschen, als ob dieser Erziehungsauftrag an Frederik so ein bisschen hemmt. Aber also heute bist du wirklich auf Zack. Ich muss mir die 7-Meilen-Stiefel anschnallen. Ist geil.
Ja. Und ich kam jetzt noch mal besser vom Vergleich. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Beifahrer, der immer mit Navi sich leiten lässt oder der sich immer fahren lässt, ja? Und deswegen den Weg nie weiß. Und das ist mit Freddy immer so, wenn Freddy am Pult sitzt, dieser Radiomensch, der auch immer irgendwelche Geräusche reinmacht oder sonst was, dann lässt man das alles bei ihm. Und wenn man selber das nicht machen muss, dann sagt man, ja, fahr mich halt dahin. Aber jetzt bin ich natürlich ganz
total
wach.
So.
Ja.
Es ist einfach heute so, heute müssen wir die Spülmaschine selbst einräumen. Ja. Mama macht nicht den Haushalt.
Ja.
Das ist gut. Aber ich find's schön. Wir wollen heute ein bisschen sprechen, weil das natürlich in unseren Familien auch durchaus mal der Fall ist, wenn Eltern in der Öffentlichkeit stehen. Das kann ja mal vorkommen, dieses Malheur. Und in unseren Familien ist es ja eben durchaus auch vorgekommen, weil die Papas gesagt haben, nein, die Bankerlehre ist, glaube ich, nichts für mich, sondern ich mache einen anderen Beruf. Und ganz ehrlich, das habe ich dich echt auch noch nie gefragt. Wolltest du schon immer Schauspieler werden und wie war eigentlich dein Werdegang?
Ich wollte immer Schauspieler werden, sagen wir es mal so, seit ich 13, 14 war, ist das bei mir dann so gekommen. Ich wollte wahnsinnig lange auch Medizin studieren und habe das auch immer eigentlich so im Kopf gehabt und muss dann ehrlich sagen, dass mein Felix, mein älterer Bruder, der auch Schauspieler ist, der ist gerade in Rendsburg am Theater und auch ein super Schauspieler und der hat das vorgemacht. Der hat dann nämlich diesen Weg an die Schauspielschule eben genommen. Und ich habe davor immer dann Theater-AGs und habe dann auch so eine halbprofessionelle Bühne mal gemacht in Ravensburg in der Umgebung und so und habe halt immer Theater gespielt und aber auch wusste immer, dass ich das total gerne, als Felix an diesen Weg gegangen ist, habe ich dann auch gesagt, das möchte ich auch unbedingt probieren. Und dann habe ich diesen ganz normalen Kleine Haie, das war damals so ein mega erfolgreicher Fisch mit Kleine Haie, kleiner erfolgreicher
Film. Ja, klar,
Film.
Kenn ich.
Kennst du mit Gedeon Burkhardt und so und...
Ja, logisch.
Das war ein Megafilm, wo es um diese Schauspielschulen eben ging und habe mich dann da beworben. Und das soll es auch noch geben, dass man Schauspielschule macht. Ja.
Und du hast dann klassische Schauspielschule ein paar Jahre gemacht?
Ja, genau. Dann habe ich die Schauspielschule gemacht und habe mich da, habe dann da 4 Jahre Schauspielschule in Salzburg gemacht und dann ging es immer weiter. So.
Das ist jetzt schön gesagt, weil bei den meisten Menschen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, die dann es erstens auf eine Schauspielschule schaffen, ist das ja schon eine Sensation. Und normalerweise geht es dann nach der Schauspielschule eigentlich nicht weiter. Es ist einfach schwierig, das 1% zu sein, was sich durchsetzt. Also wie ging es denn nach der Schauspielschule dann weiter?
Eigentlich sehr gut. Also bei mir ging es schon immer so, ich habe schon echt immer sehr viel Glück und zur richtigen Zeit, richtiger Ort. Natürlich hat es auch immer was mit Willen, ne? Das weißt du ja selber. Es ist ja nicht immer nur, es ist ja immer so ein aus verschiedenen Sachen, aus Trial and Error und Ich muss sagen, dass ich da immer so einen ganz guten Weg gefunden habe. Natürlich immer auch mit Durststrecken. Und ich habe aber auch immer diese Demut vor dem Beruf gehabt. Ich habe das auch nie gemacht, diesen Beruf, um berühmt zu werden oder ein Star zu sein oder ein, keine Ahnung was. Also, sondern es war für mich immer, dass ich des Spielens will in diesem Beruf. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem ans Herz legen. Und ich habe das so geliebt immer, dass ich den... Und es war auch wirklich bei mir damals noch, wenn ich daran nachdenke, das waren damals... um die 1000 Bewerber für 10 Plätze, ne? Also in den Schauspielschulen immer natürlich. Und
ich glaube, das ist ehrlich gesagt immer noch so, oder?
Ja, es ist weniger geworden, weil natürlich ganz viele diesen Filmweg einschlagen. Die wenigsten wollen, glaube ich, Theaterschauspieler sein oder wollen, die fangen halt an, weil sie dann ganz viele fangen sowieso quer mittlerweile an mit Theater, mit Film. Und muss man auch dazu sagen, als ich damals angefangen habe, in den 90er Jahren mit Film und Fernsehen, da gab's für Junge kaum Programm. Also da war es wirklich so, da gab's ganz wenig Rollen. Da gab's ja diese ganzen Privatsender noch nicht so wahnsinnig breit gefächert und sowas.
Stimmt,
und
klar.
Diese Jugendsachen, da gab's echt viele, viele Sachen, wo ich immer entweder zu alt für die Jungen oder zu jung für die alten Sachen dann lange war. Und das hat sich heute, ist ja Wahnsinn, wenn du da siehst, was es alles an Serien und Jugendserien und was es da alles gibt. Das ist natürlich ein mega Bandbreite. Jetzt klar, natürlich gerade stagniert es langsam, aber...
Ist das so? Ist es nicht so, dass die ganzen Streaming-Anbieter quasi einfach noch viel mehr Möglichkeiten und Rollen schaffen?
Nee, ja, das war jetzt lange Zeit so und jetzt gerade ist eine mega durch den... Ich weiß nicht, ob das... Einmal durch die, dass irgendwann auch mal halt eine Grenze erreicht ist. Die Leute können halt einfach nicht mehr, die können nicht weiter immer so produzieren. Irgendwann sind auch die Klickzahlen gehen runter, die Abonnentenzahlen. Ich glaube, Netflix, Sky fällt weg. Netflix, Disney, alle kürzen ein. Und jetzt dieser Streik in Amerika, Drehbuch und Autoren. Das ist, und das merkst du jetzt, dass wirklich die Jobs gerade hier sehr, sehr wenig werden. Und
das heißt, der Autorenstreik in Amerika hat auch einen Einfluss auf den deutschen, europäischen Markt?
Ja. Also gerade die Filmteams merken das stark, weil dadurch der Rückgang in Babelsberg und so wird gerade sehr wenig gemacht, glaube ich, ne? Weil das alles stillsteht. Und ich glaube, letztes Jahr war das noch so nach dem Motto, da konnte sich jeder raussuchen, was er macht. So, weiß nicht, ob ich das mache oder hier. Also gerade.
Ja,
so
gut, aber jeder, der es sowieso schon geschafft hat, ne? Also jeder, der natürlich
am Start ist. Aber ich rede jetzt vor allem auch von den Filmteam-Mitgliedern.
Ja, ja, Kameraregie.
Warte mal ganz kurz, kannst du mir kurz mal bitte deinen Code aufschreiben, bitte hier?
Nein.
Ja.
Du kannst den Code danach ändern. Ich finde, das müssen wir fast drin lassen, das ist so gut. Bitte, der Onkel Johannes lädt dich auch zum Konzert ein.
Der Onkel Johannes lädt dich auch zum Konzert ein, sagt er. Da strahlt sie, dann macht sie's. Sehr gut.
Ach so, ich dachte jetzt, sie sagt jetzt, die Scheiße von dem alten Mann höre ich mir nicht an.
Nee, so weit ist es doch nicht.
Ist das super. Das ist
geil.
Das Ding ist nämlich, Sebastian und ich sind ja beide quasi nicht zu Hause und sitzen hier vor externen Geräten. Und ich habe noch ein paar O-Töne, die ich gleich abfeuern will. Aber ich nehme auf einem Gerät auf, ich telefoniere über das andere Gerät und ich habe keine Möglichkeit, die O-Töne abzufeuern. Und mein Sohn, der ist schon aus dem Haus mit seinem Handy und meine Frau muss arbeiten. Deswegen habe ich die O-Töne eben an Sebastians Tochter Nummer 4 geschickt und die muss jetzt ihren Code rausrücken, damit wir gleich die O-Töne abfeuern können. So sieht's nämlich hinter den Kulissen aus, Leute.
WhatsApp gesperrt, Face-ID verwenden.
Natürlich ist WhatsApp nochmal extra gesperrt.
Und jetzt?
Ja, dann halt den Code eingeben, den sie aufgeschrieben hat.
Erforderlich. Welchen hast du jetzt genommen? Welchen neuen?
Mein Geburtsdatum.
Ah, okay.
Das wenn du beleidigen würdest, du es jetzt nicht wissen.
Warte mal, das war...
Jetzt überleg, Kind Nummer 4, Geburtstag. Das schaffst du, Sebastian.
Okay, jetzt
er hat's geschafft.
Jetzt, wir sind wieder im Rennen.
Gut, es geht Faden verloren. Wo waren wir?
Hinter der Kamera geht's, ist da wirklich gerade ein ziemliches Tohuwabohu durch diesen Drehbuchautorstreit. Ja. Und wegen auch der mangelnden, natürlich, weil die Streamer sich jetzt gerade ein bisschen so zurückhalten.
Okay.
Wie ist es denn bei dir gerade?
Bei mir ist es irgendwie ähnlich. Also die Branche geht nach Corona, Kriegen und Rezessionen immer noch durch die Krise und berappelt sich langsam wieder. Also Streaming-Zahlen, also Spotify und Apple und Co., das war natürlich davon nicht so besonders betroffen. Spotify natürlich auch eher ein Krisengewinner, so wie Amazon. Aber live ist es schon noch so, dass die Leute zögerlich sind und noch ein bisschen abwarten, ob sie zu Konzerten gehen oder nicht. Das ist, glaube ich, durchaus eine deutsche Mentalität, dass wir da einfach ein bisschen zweiflerischer und zögerlicher sind. Und das erleben wir jetzt halt durch die Branche. Viele Kolleginnen und Kollegen, denen geht's ähnlich. Also das ist alles okay und wir haben schöne Konzerte und haben viel Spaß mit den Leuten, die da sind. Aber es kommt erst langsam wieder in Gang. Es ist noch nicht auf Vor-Corona-Niveau.
Und glaubst du es, aber meinst du, es hat wirklich was mit Corona oder Corona kam und dann leider eben auch der Krieg mit Rezession, mit der Inflation?
Es waren zu viele Rückschläge und die Leute haben Ängste bekommen, Ängste wurden geschürt, also teilweise zu Recht, teilweise vielleicht ein bisschen viel. Und die Leute sind einfach unsicher geworden und achten jetzt mehr auf ihr Geld oder haben eben weniger Geld natürlich. Klar, viele Jobs sind eben auch baden gegangen. Aber uns geht es natürlich als Nation immer noch recht gut. Aber ich sag mal so, die Deutschen machen sich vielleicht lieber erstmal ihre Speisekammer voll, als ihr Kulturkonto wieder aufzufüllen. Das ist schon so, da sind wir im europäischen Vergleich aber ein bisschen anders. In Italien sind die Leute zum Beispiel wieder wahnsinnig viel draußen oder in Holland auch, die Zahlen habe ich zumindest. In Holland gehen die Leute weg, als gäbe es keinen Morgen mehr. Vielleicht gibt es ja auch keinen Morgen mehr. Und wir bauen uns lieber einen Bunker und stellen uns die Ravioli in den Schrank, falls das passiert.
Weißt du, was ich so schön finde? Das Bild der Deutschen. Man sagt uns ja zum einen das nach, dass wir eben dann daran sparen, dass wir dann das eher bunkern. Und dann sagt man ja auch über uns, dass wir kein Geld für Essen ausgeben.
Ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich glaube, Deutschland, also auch dieses Essen geht, wir sind so wirklich alles andere als Hedonisten, hat man so das Gefühl, dass wir, womit haben wir Spaß? Das ist vielleicht auch, warum das Vereinswesen so stark ist, weil der Mitgliedsbeitrag relativ gering ist und man kriegt maximal Spaß in der Gemeinschaft.
Ich kann immer umsonst Fußball spielen. Ja, genau. Das ist echt lustig. Nein, wir geben ja in der Tat, das gab's ja in der Tat mal die Studie, wir wollen unsere Lebensmittel günstig haben und die Franzosen wollen sie qualitativ hochwertig haben. Das heißt, bei den Importen ist es so, wenn es die guten Nudeln gibt, dann macht der LKW, fährt er lieber nach Paris. Und wenn es die günstige gibt, dann fährt er eben nach München. Und
das ist wirklich so. Ja, ne? Man sagt ja auch, dass die schlechten Tomaten in Deutschland landen und die guten Tomaten...
Genau, weil der Franzose wahnsinnig Wert auf hohe Qualität legt. Also der Franzose, okay, das war jetzt maximal pauschalisiert und Klischee. Aber weil Französinnen und Franzosen einfach... eher in ihrer Erziehung und in ihrem Leben lernen, dass hochwertige, qualitative Lebensmittel gut sind. Und bei uns ist es schon so, dass es dass durchaus auf Sparen getrimmt wird. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, das dürfen andere bewerten. Aber ich sag mal, on ne vit qu'une fois, wie die Franzosen sagen, ne, man lebt nur einmal, ist halt auch ein französisches Sprichwort und kein deutsches.
Und wie ist das bei dir? Wolltest du immer beruflich eine tolle Tomate sein oder also eine Tomate Richtung Frankreich oder eine Tomate Richtung Deutschland?
Ich wollte immer so eine günstige Tomate sein und das bin ich ja auch geworden. Nee, bei mir war es beruflich in der Tat ähnlich wie bei dir, dass ich so mit 10 Gitarrenunterricht, gut, das machen noch viele, und dann aber mit 13 gesagt habe, ich möchte eine Band gründen und Musik machen, und habe mit 15 eben angefangen, selbst Songs zu schreiben. Das ist ja das, was wir MusikerInnen auch immer machen können, ne? Also ich meine, ihr SchauspielerInnen, ihr müsst zum Casting laufen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert, und wir können ja uns immer im stillen Kämmerlein hinsetzen und schreiben, Ideen aufschreiben, Songs schreiben und machen und tun, und das gab es damals noch nicht, aber mittlerweile kannst du natürlich auch selber alles bei YouTube hochladen oder TikTok, oder hat es ja jetzt alles schon gegeben in den letzten Jahren, dass Leute selber Sachen aufnehmen und bei TikTok hochladen und damit Erfolge feiern. Das gab es bei uns nicht, aber wir haben eben eine Band gegründet und angefangen Musik zu machen, Schulband, und komischerweise mit dieser Band aus dem niedersächsischen Worpswede heraus einen Plattenvertrag abgestaubt bei der größten Plattenfirma, die es in Deutschland gibt. Und den dann innerhalb von 3 Jahren grandios gegen die Wand gefahren. Aber dann hatte ich natürlich meine Erfahrung in der Musikbranche gemacht und hatte ein paar Kontakte. Und dann habe ich 2002 in Hamburg Jakob, unseren Schlagzeuger von Revolverheld, beim Popkurs kennengelernt. Das nennt sich Kontaktstudiengang für Popularmusik. Ist einmalig in Deutschland, und da kann man sich bewerben über mehrere Runden und kann dann 6 Wochen lang einfach mit verschiedensten Musikern und Musikerinnen zusammen Musik machen. Und das gibt's seit den 80er Jahren. Da sind die erste Band, die entstanden ist, da zum Beispiel The Rainbirds.
Gibt's heute noch?
Ja, gibt's immer noch. Rainbirds, da entstanden Fury in the Slaughterhouse. Wir sind Helden.
Krass.
Boy war da. Wir waren da. Die Urboten waren da. Der Deichkind-Produzent war mit zum Beispiel mit mir im Jahrgang. Also, das ist absurd. Und ich habe jetzt 5 von 5000 aufgezählt. Mein Dozent zum Beispiel, der einfach mal ein bisschen...
Aber das ist nichts, was gecastet wird, sondern was sich findet. Das ist praktisch, ihr kriegt dann nur alles so zusammen an Netzwerk oder an
Zeug. Genau.
Hier sucht euch was raus.
Es geht eigentlich um Netzwerk.
Und dann entsteht alles selber.
Und du kannst, ich hatte zum Beispiel da einen super Kurs, ich hatte einen Theaterkurs, also freie Improvisation, fand ich super. Habe ich jeden Tag...
Ich bitte.
Natürlich. Habe ich immer...
Wundert mich überhaupt.
Damals schon an dich gedacht. Bei Frank Thomé, war ganz toll. Ja. Und da war ich dann... Zum Beispiel, ein, mit dem ich da sehr eng war, ist Marco Möller. Das war der jetzige Schlagzeuger von Ina Müller zum Beispiel. Und Santiano tourt wirklich wahnsinnig viel. Mit dem habe ich da ganz viel Schau gespielt. Wie sagt man das denn? Schauspielerei betrieben. Ja,
Geschauspieler.
So natürlich.
Geschauspieler.
Also das war super zumindest. Aber das Entscheidende war, dass Jakob sagte, hi, ich bin der Jakob. Und ich mache da Musik mit so ein paar Typen. Und wir brauchen noch einen Sänger, und ich glaube, du bist genau der Richtige. Und da habe ich gesagt, ich schaue mir das mal an. Und dann ist das alles so passiert. Ja.
Geil.
Ja.
Gibt es eigentlich ein Lied? Was ist das älteste Lied, das es von dir gibt, das man noch hören kann?
Gibt es
was aus deiner Jugendzeit, das du geschrieben hast und was du vielleicht später aufgenommen hast und nochmal was draus gemacht hast? Gibt es da was?
Also ich meine, wenn man wahnsinnig gut recherchieren kann, meine Band damals hieß Privat und die hat 2 Singles rausgebracht. Aber ich glaube, die findet man nirgendwo. Die erste Single ist "Es tut mir leid, ich kann nicht anders". Also falls die jemand findet, Respekt. Aber ein Song, den ich relativ früh geschrieben habe, der auch auf der ersten Platte gelandet ist, ist "Scheiß auf Freunde bleiben". Den habe ich sicher mit 18 oder so geschrieben. Und den haben wir dann noch 2-3 Mal umgeschrieben und der ist auf der ersten Platte gelandet. Ja, das passiert schon.
Wahnsinn, das ist ja echt schon krass.
Aber mir geht's wie dir. Ich habe natürlich immer Musik gemacht, weil ich Bock hatte, mit Leuten Musik zu machen und so klassisch in der Garage stehen, die Matratzen in die Fenster knallen, ganze Nacht Musik machen, bis die Nachbarn sich beschweren und so. Das war bei uns eben immer so und das hat sich auch nie geändert. Und na klar, wenn du irgendwann merkst, wir hatten als erstes zum Beispiel ein Booking, du wirst eingeladen und kannst auf einmal außerhalb von Bremen oder Hamburg ein Konzert spielen, Wahnsinn. Und dann fährst du immer weiter und auf einmal spielst du eine kleine Tour und da kommen 50 Leute am Abend, Wahnsinn. Und irgendwann kam dann der Plattenvertrag und dann wurde das langsam mehr, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Und dann merkst du, okay, ich muss nicht mehr nebenher jobben, ich kann das jetzt machen. Dann ist das natürlich schon ein krasser Gamechanger. Was war denn deine erste entscheidende Rolle eigentlich, die dann die Dinge verändert hat für dich?
Na, ich würde schon sagen, dass es bei mir diese Ja, wahrscheinlich war das sowas wie Mädchen, Mädchen 2. Ne? Ja. Also es gab ja Mädchen, Mädchen 1, das schon ein mega Erfolg war mit der Felicitas Wolle. Und dann gab es den zweiten Teil. Da habe ich dann mitgemacht und das ging dann schon relativ schnell ziemlich los. Also es ging immer, was mir wirklich sehr, sehr recht war, dass es damals eben auch dieses Hochgepusche auch nicht so gab. Oder es war immer so stetig, alles immer weiter hoch. Ich glaube, wenn man so ganz schnell durch die Decke geht, ist das und noch zu jung ist, ist das wirklich krass. Also ich finde, es gibt ja so viele Beispiele, wo das total in die Hose geht, wo dann danach nichts mehr kommt. Das ist wie, als ob du halt gleich, das ist diese Überdosis an allem, was du so bekommst, wo du auch vom Kopf gar nicht hinterherkommst.
Und ja, klar.
Da hatte ich in Anführungsstrichen das Glück, dass es bei mir immer peu à peu ging, dieses auch bekannter werden oder dieses immer mehr in der Öffentlichkeit stehen. Das ist immer mehr gewachsen und es ist gewachsen und ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Und irgendwann ist es selber, dass man so denkt, okay, ja, also man wird jetzt gerade doch bekannter oder die Leute erkennen einen oder es ist passiert was mit dir, was du gar nicht so, ich finde, es ist immer so, selber hat man, hängt man noch so fest in den, weißt du, so, wo man so, ich bin nur einfach so, ja, ne, also was man ja auch ist, aber wo es praktisch so, warum ist das jetzt irgendwie anders oder die Leute verhalten sich anders, das passiert dann irgendwann und man wächst da dann so ein bisschen rein. Ist ein bisschen wie ins Elternwerden oder ins, finde ich so.
Ja, ne? Das stimmt, ja, ja, klar. Also ich kann nicht alles nur unterschreiben, bei uns ist das auch so gewesen, dass es einfach langsam passiert und das ist natürlich gesund. Man muss auch sagen, als wir mit der Band so richtig durchgestartet sind, war ich auch schon 25. Du warst ja wahrscheinlich auch keine 18 mehr, ne? Nee. Als es losging, ja. Oder?
Nee, auch nicht. Nee. Also es ging dann auch so, wie gesagt, so mit, ich war mit 23 mit der Schauspielschule fertig, 22, 23 und dann ja. Ging es dann eben peu à peu weiter und, oder wie Boris Becker sagt, ging es peu à peu weiter. Und
finde ich übrigens, klingt viel schöner.
Ja. Finde ich auch, peu à peu. Ja. Und das war dann immer so, ja, und dann hatte man immer so eine Ebene erreicht und dann plätscherte das da weiter und dann ging es wieder weiter so und dann gibt es immer wieder so Dinge, die so einschneidend sind, die dann immer irgendwie nochmal ein Stück weiterbringen. Sei es ist eine Rolle oder irgendwie oder irgendwas anderes. Und ja. Ja, das ist dann so der Weg gewesen. Und das hat sich dann halt irgendwann mal überschnitten mit den Kindern.
Ja, das wollte ich fragen. Auf was für einem Level warst du oder was hast du gerade gemacht, als du deine erste Tochter bekommen hast? Als ihr eure erste Tochter bekommen
habt? Da habe ich...
Warst du noch nicht beim Bergrettern, oder?
Weit weg davon. Da habe ich tatsächlich, als die Große kam, da ist Nürnberg ein Jahr später DFB-Pokalsieger.
Ach komm, nee,
zwei Jahre später DFB-Pokalsieger geworden.
Ja? Also 1982?
Das war 2005. Ich weiß, dass ich 2007 beim DFB-Pokalsieg von Nürnberg, da kam meine zweite Tochter, da war ich in Südafrika und hab Fleisch gekriegt. Das war ein Remake, so ein Psychothriller, so ein Thriller in... Das war ziemlich so über Organspenden.
Also der Titel klingt wirklich widerlich, ja. Wenn ich das mal sagen darf. Ja. Ja.
Du meinst, dass Nürnberg DFB-Pokalsieger geworden ist oder das Thema?
Ja, genau. Ja, was war das eigentlich für ein Film? Nürnberg DFB-Pokalsieger 2007. Da hast du auch mitgespielt, hörst du.
Das war eine Utopie.
Okay, 2005. Ja. Ja, krass. Das heißt, du warst natürlich erfolgreich, aber warst wahrscheinlich so mittendrin.
Ja,
auch,
genau.
Ne?
Das war alles noch so ein bisschen, ich finde, das ist ja so ein bisschen so wie beim Schmetterling, der noch nicht so richtig seine volle Pracht entwickelt hat, würde ich das jetzt mal so vergleichen. Und und dann richtig, ich glaube, richtig so ein
das
Level.
Passt das passt wahnsinnig war, gut, du und ein Schmetterling.
Ja, das stimmt. Ich glaube, richtig los ging es bei mir so lange, also wo so, das war, als wir uns kennengelernt haben. Das war 2009 oder
das
sowas.
Das kann kein Zufall sein.
Ja, es war natürlich. Das ist wirklich.
Denk mal drüber nach.
Ich glaube, du hast... Wenn du sagst, was war dein Alter, dann würde ich sagen, es war, als wir uns am Flughafen gesehen und geliebt haben und im Flugzeug nebeneinander flogen und wir uns kennengelernt haben. Und dann, das war wirklich, da habe ich eine neue Ebene erreicht.
Ja.
Und habe dann auch hier noch eine Krimi-Countdown gemacht, eine Krimiserie, die ich.
Stimmt, du hast dann Countdown, das war cool, das weiß ich noch. Da hast du in Köln gedreht. Und ich bin mal vorbeigekommen und habe noch bei dir gepennt in der Bude. Weiß ich noch. Da haben wir abends noch ein bisschen an irgendeinem dieser Kölner Plätze was getrunken. Und du hattest echt eine ganz coole Setwohnung, muss man sagen, mitten in der Stadt. Also ganz was anderes als Bergretter auch wirklich, die Serie. Und hast eigentlich den ganzen Tag nur mit Explosionen auf der Autobahn verbracht. Und also wirklich auch ein komplett anderes Projekt war das damals, ne?
Ja, das stimmt. Und da ging es dann langsam los mit diesem zunehmend in der Öffentlichkeit stehen, also dass es mehr wurde. Und die Kinder haben das dann so mitgenommen, dass man halt, dass sie halt das schon irgendwie, dass Leute einen angesprochen haben nach Autogrammen und so. Wir hatten ja schon mal bei der Füllkrug, bei ja. Niklas Füllkrug, der das auch erzählt hatte, dass man dann angesprochen würde. Und haben mitbekommen, dass sich das da so ein bisschen verändert. Also, dass die Leute ein anderes Interesse an einem haben.
Und wie haben die das aufgenommen? Waren die quasi wie bei Füllkrugs Tochter so ein bisschen beleidigt und sagten, nein, ist mein Papa und ich will das nicht und so? Oder haben sie das verstanden? Wahrscheinlich gab es alle Situationen mal, ne?
Nee, tatsächlich haben sie es immer verstanden. Die haben das ja immer sehr, die haben das irgendwie ignoriert oder haben das irgendwie so mit einem leichten Erstaunen so angeguckt. Aber uns, und dann ging es eher so um uns, dass ich halt immer darauf achte und dass mir das halt wahnsinnig wichtig ist, dass die halt nicht fotografiert werden oder dass man, ne, es gibt ja,
ja klar.
So auch manchmal so Situationen, dass man da dann aufpassen muss, dass die halt wirklich nichts damit zu tun haben. Also das will ich dann schon deutlich davoneinander trennen. Und das ist wirklich, glaube ich, auch eine wichtige Sache, die wir von Anfang an uns vorgenommen haben, zu sagen, das hat damit nichts zu tun. Also es muss voneinander getrennt sein. Also ich habe diesen Beruf. Und ich stehe auch immer dafür zur Verfügung und es gehört mit dazu, in der Öffentlichkeit zu stehen, es gehört damit zu. Ich mache das sehr gerne, Fotos machen, Autogramme geben und alles. Aber es muss immer getrennt sein von der Familie in dem Sinne.
Also das habe ich bei dir ja auch so wahrgenommen. Man muss ja sagen, ich halte meinen Sohn auch relativ aus der Öffentlichkeit raus, aber du bist dann ja noch viel strikter. Also deine Kinder tauchen ja nie irgendwo bei Social Media auf, auch nicht von hinten, gar nicht, sondern du hältst sie wirklich total raus. Ich würde sogar sagen, bei Wikipedia, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, tauchen noch nicht mal die Namen deiner Töchter auf, richtig?
Ja, eigentlich, also ich bemühe mich, das so rauszuhalten. Ich will, dass sie das komplett selber bestimmen können, wenn die sowas machen wollten oder wenn das irgendwie ein Drang wäre oder irgendwie mal eine Möglichkeit. Es war tatsächlich mal so, dass meine große Tochter sollte mal bei den Bergrettern eine Episodenhauptrolle spielen auch und hätte die auch bekommen. Also hat richtig Casting gemacht und so und wollte das damals auch und durfte das dann aufgrund der Grundschule, die hat das verboten. Der wollte das nicht, was ich akzeptiert hatte.
Aber schade, ehrlich gesagt.
Großzügig von mir, was ich akzeptiert hatte.
Ja, aber das finde ich, also, das ist einfach, das kann man akzeptieren, aber das finde ich einfach scheiße. Also da möchte ich meinen Kumpel Daniel zitieren, der selbst Lehrer ist. Wir hatten schon mal ein paar O-Töne von ihm hier, der dann auch mal jemanden freistellt und sagt, ja. Es gibt auch Dinge, die sind wichtiger als Schule. Und ich meine, wenn es einmal die Möglichkeit gibt, vielleicht in der Serie mit Papa zusammen zu spielen, dann verstehe ich nicht, warum die Grundschule, und wir reden wahrscheinlich noch nicht mal von 2 Wochen, sondern wahrscheinlich nur von 5 Tagen oder so, ne? Warum die...
Ja, naja gut, bei uns ist ja, hast du ja gesehen, mit Wetter und allem, hier zieht sich schon eine größere Rolle. Ich glaube irgendwie 10, 12 Drehtage und das halt über 1,5 Monate gezogen, wo du immer nie weißt, ne? Das wäre schon, aber hätte...
Es ist Grundschule, na, aber egal.
Aber dann genau. Wäre... Aber das wäre eben eine Sache gewesen, wo ich praktisch, wo eine Möglichkeit bestanden hätte, dass sie in die Öffentlichkeit kommt dann und dann ist natürlich die Büchse der Pandora geöffnet so. Und für mich war das halt immer klar... Das muss dann schon echt einen Grund haben, sowas zu machen. Und einfach so will ich das komplett raushalten und auch gar nicht mal so anfangen. Und bis jetzt sind wir damit eigentlich sehr gut gefahren.
Ja, super, aber jetzt sind, und das jetzt frage ich mal für einen Freund, also für mich, sind deine Großen ja schon in einem Alter, wo die natürlich soziale Medien auch benutzen und da Bock drauf haben. Das heißt, wie machst du es denn jetzt? Also, ich meine, die beiden werden ja TikTok und Instagram haben. Haben die dann da private Accounts oder was ist denn, wenn sie sagen würden, ich möchte jetzt aber einen öffentlichen Account haben? Also deine Große kann das ja natürlich jetzt demnächst auch selber entscheiden oder kann es schon selber entscheiden?
Die kann es, die hat ja 18. gehabt jetzt gerade. Das heißt, die kann das, die kann es machen, könnte sie machen. Wir haben es bis jetzt, haben sie es akzeptiert. Also haben sie jetzt auch nicht so einen Drang gehabt. Die haben natürlich mit ihren Freunden das ganze Ding und so und wir haben schon immer, ich glaube, dass die tatsächlich durch meine Öffentlichkeit eine Sensibilisierung haben, dass sie selber so wissen, also es ist, dass sie es vielleicht so ein bisschen vorsichtiger damit sind, ja. Also dass sie dadurch halt sagen, okay, wir machen jetzt nicht so viele Bilder oder wir halten uns da so ein bisschen zurück. Das kann schon sein.
Ja.
Also wir sagen schon, ihr müsst aufpassen mit Bildern und sowieso. Ich finde es im Prinzip ist es mir recht, weil ich einfach finde, so dieses Social Media, was du da alles raushaust, dann bist du alles toll. Und das hatten wir ja auch schon mal als Folge. Aber trotzdem bin ich eigentlich froh, wenn man da eher sehr konservativ damit umgeht und sich ein bisschen zurückhält. Und es wird ja immer mehr und immer mehr. Und ich finde halt diese Fiktion, die da suggeriert wird, ist halt schon schwierig. Und ich finde eben auch, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch ein gewisses Maß an Verantwortung hat, dafür, was man raushaut und wie man es raushaut und was man darstellt, zu welcher Zeit und wie man sich selber auch darstellt. Man kann einfach mit einem Bild so viel behaupten, was bei vielen Menschen einfach auch komisch ankommt.
Total, aber hast du auch das, also was ich jetzt immer mache, ich habe nur einen Sohn, aber einen ganz tollen, der zählt für 4, aber habe sehr viel Cousins und Cousinen und Großnichten, Neffen, sonst was. Und letztens kam eine zu mir und meinte, ey, ich wurde echt angeschrieben, ob ich mal ein bisschen Informationen über dich rausrücken kann, so ungefähr. Also hast du das auch schon erlebt, dass, weiß ich, in der Schule oder Social Media sonst was, dass irgendwie jemand deinen Töchtern sagt, sag mal, erzähl doch mal, wie ist das mit deinem Vater und so. Also das finde ich dann schon echt unangenehm und auch wirklich sehr ungehörig, kann man vielleicht sagen. Wenn dann diese Wege versucht werden einzuschlagen. Hast du es mal erlebt?
Absolut, ja klar, das passiert. Ich bin da ein bisschen gnädiger in dem Sinne, weil ich mir immer denke, so wie ich sehe, es gibt ja Menschen, die in so ganz ungünstigen Momenten herkommen. Zum Beispiel, ich habe gerade meinen Töchtern erzählt, wenn ich im Schwimmbad bin und mir gerade kurz vor der Umkleidekabine die Hose runterziehe und das Handtuch schnell rummache, so, dann kommen Leute und fragen, können wir ein Foto machen? Ja. Das sind so.
Und dann
so,
lässt du das Handtuch fallen und sagst, natürlich.
Na klar. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Das sind total unpassende Momente. Aber für diese Menschen ist gerade dieses kleine Zeitfenster da, wo sie wissen, das muss ich jetzt hier wahrnehmen. Ich sehe den nie wieder oder das. Deswegen nehme ich es nicht übel. Aber es ist natürlich so, man wünscht sich ein anderes Ding. Deswegen denke ich so, ja, die wollen natürlich was wissen. Aber ich glaube, dass auch, ich denke mal, dein Junge wird da auch cool genug sein, dass er sagt, du, weiß ich jetzt nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Oder weißt du, dass man da halt so ein bisschen dann das ignoriert und so ist das.
Genau, die werden Mädchen natürlich auch sensibilisiert.
Ja, und meine Mädchen sind da, glaube ich, auch echt cool, dass sie das dann nicht, die wissen dann schon, was sie sagen oder so. Und von daher ist das, glaube ich, ist das immer so in einem gewissen Maße so sehr, erträglich. Wir sind ja auch, um das so mal salopp auszutragen, noch weit davon entfernt, solche Verhältnisse wie Angelina Jolie und Brad Pitt zu ertragen müssen oder sowas. Das ist ja wirklich so erträglich. Ich finde es nur lustig, weil ich das tatsächlich, wenn dann hier in der Ramsau mal mitbekomme, wenn wir so in Richtung Fantagen sind und dann hier so wahnsinnig viel los ist, dann ist es wirklich schwierig, hier auch einkaufen zu gehen oder so. Ne? Also die Leute bemühen sich, lieb zu sein und so, aber natürlich ist das dann in der Masse wahnsinnig, dass du dann Fotos und wenn du an der Straße langläufst oder so, das ist dann nun mal das Hauptgebiet, wo die Hardcore alle sind. Und da kriegst du dann mal so einen Eindruck, das muss schon krass sein, wenn du mit Familie und allem da so den Eindruck hast, da ist echt, das massiert sich dann alles so massiv, dass du wirklich dann manchmal verstehst, wenn du dann hörst, dass jemand wie Brad Pitt ein ganzes Restaurant mietet, um seine, ne, um in Ruhe essen zu gehen, wo man sich immer denkt, mein Gott, erst wenn ich andere Probleme. Aber ich glaube, wenn man wirklich so in der Öffentlichkeit steht, dann kannst du eigentlich oft, wenn du mal so in Ruhe sein möchtest, das gar nicht mehr anders machen. Ne, das ist.
Aber man spricht da bei dir auch vom Brad Pitt der Berge, sagt man ja zum Beispiel. Ja, ja. Also habe ich jetzt schon öfter gesagt.
Das habe ich selber kolportiert. Also
ich sag auch zum Beispiel immer, ich bin so froh, dass ich auf Deutsch singe, weil wenn ich mir irgendwie, keine Ahnung, einen Robbie Williams angucke, der kann auf der ganzen Welt eben nirgendwo einen Fuß vor die Tür setzen und muss maximal, bei Brad Pitt ja genau dasselbe. Also bei uns beiden ist ja so, wir können ja auch mal den Sockel einreißen, auf dem wir stehen, wenn wir nach Italien in Urlaub fahren, dann ist die Chance natürlich auch total gering, dass man da vollgesabbelt wird. Weil, hey, wir arbeiten auf dem deutschen Markt und das ist natürlich total angenehm, einfach seine Ruhe zu haben und sich da so total normal bewegen zu können. Aber hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Wobei, ich möchte dich jetzt nicht neidisch machen, ich weiß. Aber
die würden meine Kinder übersetzen,
werden
ne?
ja in andere
ja.
Sprachen.
Ja, natürlich.
Die werden in andere Sprachen übersetzt. Ja. Ne, so weit ist es schon gekommen, dass du tatsächlich dann in anderen Ländern voller Begeisterung angesprochen wirst. Hatte ich jetzt sogar in Italien auch.
Und dann
auch.
Synchronisiert und alle wundern sich, dass du nicht Italien sprichst, dass du Italienisch sprichst.
Ich sag dann immer, ich sei heute schlecht drauf. Entschuldigung, mein Bulgarisch ist heute nicht so ganz so gut, weil ich bin nicht so gut drauf. So, das,
Aber sag mal, haben denn deine Töchter quasi immer verstanden, was du machst? Ich meine, wenn sie klein sind und wie ist dieser erste Moment, wenn man denkt, ich meine, Bergretter ist ja ein Format, da kann man, oder wohl, die hab's ja damals gar nicht Bergretter gemacht bei der ersten zum Beispiel. Man kann ihnen ja aber immer sicher irgendwelche Szenen im Fernsehen zeigen, die so harmlos sind, dass auch eine Zweijährige das angucken kann. Das konnten die doch gar nicht schnallen, dass Papa im Fernseher ist, oder?
Nee, konnten die auch nicht. Es ist, für die Kinder war das wirklich immer so ein, dadurch, dass sie es auch nicht wirklich geguckt haben und das nicht richtig umrissen haben dadurch, war das auch immer so was Abstraktes für sie. Und die waren ja auch öfter, sind sie am Set mit dabei und so und kriegen dann mit, dass man, was man macht, was ja dann auch, wenn man da dabei ist, den ganzen Tag als Kind furchtbar langweilig ist, ja. Und
ja.
Es ist wirklich so eine, ich glaube, die haben das dadurch einfach über die Jahre, dadurch, dass wir auch so als Eltern total unaufgeregt damit umgegangen sind, weil es einfach ein Job wie jeder andere ist, der halt doch nicht ganz wie jeder andere ist, weil er eben von anderen anders emotional aufgefüllt wird. Und was ja auch ein Lohn ist, ja, also die Kinder kriegen ja schon auch mit, dass ich eine Dankbarkeit habe, weil ich einfach sage, Kinder, das ist, ne, also das ist toll, dass ich so eine Resonanz habe, dass Menschen sich freuen und so, und dass es eine Dankbarkeit auch gibt und auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber und den Fans und denen, die das schauen, dass die da einen ganz gesunden Umgang damit haben. Wie ist das bei deinem Jungen, wenn du ein Konzert hast? Ich meine, das ist ja eine Droge, oder? Ja. So, wenn er da einfach sieht, da sind dann, ich weiß nicht, ich war ja mal bei dir auch in der O2 Arena da und so, wenn du dann wirklich vor, ich weiß nicht, 20.000 oder wie viel da reinpassen oder 18.000 und dann, das ist ja krass. Und dann ist der Papa da auf der Bühne und da flippen alle aus.
Ja, das erste Konzert, also er ist 2012 zur Welt gekommen und dann im Jahr drauf kam unser Album Immer in Bewegung raus, was relativ erfolgreich war mit Ich lass für dich das Licht an, lass uns gehen und so. Und dann wurde es live auf einmal echt groß und man ist eben durch die Arenen getourt. Und sein erstes Konzert war in Kiel, glaube ich, auf der Tour. Ja, wohl, das stimmt nicht, das war schon beim MTV Unplugged. Aber auf jeden Fall, das konnte der gar nicht raffen, dass ich da vorne irgendwie stehe. Und er war dann natürlich weiter hinten, hinter einer Scheibe, irgendwie in so einer Loge. Die gibt's ja in den Arenen dann auch. Und die sind natürlich bei Konzerten meistens leer. Und das fand der total skurril. Er ist dann nach dem Konzert in meine Arme und hat erstmal total geheult. Also er musste das erstmal alles loswerden, diese ganzen Emotionen. Aber er hat dann relativ schnell gedacht, ja, das ist ja super mit dieser Musik. Da macht man Musik, dann nimmt man sich ein Mikro und dann singt man vor 10.000 Leuten. Und dann hat er auch relativ schnell gefragt, wann er denn mal so vor 10.000 Leuten dann auf der Bühne stehen könnte. Das war ganz witzig, dass er das natürlich als relativ normal gesehen hat. Und das konnte ich ihm natürlich dann auch viel erklären. Aber er ist mittlerweile natürlich so ein klassisches Backstage-Kind. Also er kommt immer mal auf der Tour vorbei, hat natürlich einen Pass, kann überall rumlaufen. Kennt natürlich auch meine Crew-Leute, die teilweise seit 10, 15 Jahren dabei sind. Von Geburt an. Ich sehe den eigentlich den ganzen Tag nicht. Und er ist dann irgendwie, keine Ahnung, vorne bei meinem Soundmann und guckt dem über die Schulter oder hängt mit meiner Tourmanagerin rum oder ist am Merchstand so und ist da einfach, ja, ich sag mal, den könnte ich jetzt mit 10 alleine auf jedem Festival der Welt absetzen. Der wüsste, wie man da zurechtkommt, wenn er einen Access All Areas Pass hat. weil der natürlich wahnsinnig viel gesehen hat und wir gehen auch sehr viel zu Kollegen. Also der hat natürlich in seinem jungen Alter auch schon viele Konzerte gesehen, so, also ich sag mal, die Freunde von Oerding und bis Giesinger und Mark Forster und so, der hatte einmal eine Woche, da haben letztes Jahr alle in Hamburg gespielt, da war der in einer Woche bei, es war Mark Forster auf jeden Fall, Vincent Weiss, Johannes Oerding, da habe ich mitgesungen und dann haben wir noch ein eigenes Konzert gespielt. Das hat er innerhalb von 6 Tagen gesehen und natürlich immer hinter den Kulissen und immer kurz vorher noch High Five. Der denkt natürlich auch, ein Konzert ist vorher noch dem Musiker, hey Marc, na alles cool, hey Emil, schön, dass du da bist. Ey, willst du mit in die Runde? Ja, wir gehen in 2 Minuten auf die Bühne. Ja, klar, cool, okay, wir sehen uns später. Dass das normal ist, so dem Musiker nochmal kurz die Hand zu schütteln und dann sich an den Bühnenrand zu stellen. Aber er ist mittlerweile natürlich dann doch ein Jahr älter und versteht auch, dass das eigentlich schon sehr ungewöhnlich ist. Aber er liebt Musik und geht gerne auf Konzerte, findet es super und das ist schön. Aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt fragen würde, ich glaube, er würde jetzt nicht hundertprozentig sagen, ja, ich will auch Musiker werden, ich will unbedingt auf der Bühne stehen. Das weiß ich nicht genau. Ist es bei deinen Töchtern eine dabei, die sagt, ich habe den Traum, Schauspielerin zu werden?
Nee, noch nicht. Nein. Nee, die haben das alle nicht.
Also bei der Großen steht es ja jetzt irgendwann an, sich zumindest ja, zu entscheiden, was sie nach der
Schule
macht. Nee,
die hat auf jeden Fall gerade andere Interessen im Kopf. Und bei den anderen, also die zweite glaube ich auch nicht. Bei der dritten und vierten, da muss man noch abwarten. Da wäre ich jetzt mal gar nicht so unsicher, ob das vielleicht noch passieren könnte oder so. Aber es ist... Nee, ja. Nee, tatsächlich ist das geht es da gar nicht in die Richtung. Ich weiß nicht, aber das geht ja heutzutage schnell. Man kann ja auch noch später.
Und, ja, das stimmt.
Sag mal, was mich noch interessiert, ist dann bei deinem Jungen, ist es dann so, dass der im Alltagsleben, nervt ihn das da oder sieht er da einfach die Vorteile mehr als die Nachteile? Oder gibt es auch Sachen, dass er dir sagt, dass er sagt, oh ey, du bist mir peinlich dass er in der Schule irgendwie mal angegriffen ist, die sagen, Revolverheld oder so.
Nee, das geht Gott sei Dank noch. Ich glaube, das wird irgendwann natürlich kommen. Oh Gott, wie uncool und so. Nee, es ist eher so, dass in der Grundschule es jetzt so war, er kommt jetzt auf die weiterführende Schule, dass es eigentlich eher okay war oder cool war und auch immer mal Freunde von ihm mit beim Konzert waren. Und wir sozusagen uns als Band von der Altersstruktur wahrscheinlich erst jetzt gerade von dem Alter verabschieden. Also peinlich natürlich bin ich ihm wegen tausend Sachen jetzt, aber nicht wegen Musik, muss man sagen. Was war das Erste, was du nochmal gefragt hast? Ich bin im Urlaub und sehr zerstreut.
Nee, aber ob im Alltagsleben, ob er das blöd findet, also ob er eher die Vorteile sieht oder eher die Nachteile. Ja, du bist ihm peinlich,
ja,
weil du Werder-Fan bist, aber das ist natürlich jetzt, das ist halt so.
Das hat Niklas Füllkrug gehört und der wird später nochmal auf dich zukommen und da mit dir drüber sprechen
wollen.
Weil
er dann zum ersten FC Nürnberg wieder wechselt. So, bitte nochmal auf deinen Jungen.
Ja, da bin ich sehr überzeugt. Nee, der ist natürlich so, und das ist ja der Nachteil an deinem und meinem Job, wir können den eigentlich zu einem Großteil nicht zu Hause machen. Also ich meine, ich kann nicht 300 Konzerte im Jahr in Hamburg spielen und du drehst nun eben auch ferne Heimat und das ist das, was er, glaube ich, an meinem Job am blödesten findest. Dass immer, ach, jetzt fährst du schon wieder los, die Sätze muss ich mir natürlich schon anhören, aber die kennst du wahrscheinlich auch in- und auswendig. Irgendwann verstehen sie das und so. Aber das ist natürlich das, was am meisten schmerzt. Der Papa muss wieder irgendwie nach Bayern, bei dir muss der Papa sogar bis nach Österreich und da drehen. Das ist natürlich auch was Spaß macht. Ich bin gern unterwegs und spiele unter Konzerte, aber es ist eben immer wieder die Trennung von der Familie und das haben unsere Kinder natürlich viel mehr als 9-to-5-Kids, sage ich jetzt mal.
Ich glaube auch,
wie ist es bei dir?
Ja, genau. Ich glaube, da triffst du es auf. Ich meine, guck mal, es ist alleine schon mit Freddy, dir und mir, wenn wir Termine finden müssen, um zu sprechen oder uns, wenn ich mir überlege, was wir immer vergessen, ich arbeite im Ausland. Ja, also das ist praktisch, du hast
einen Beruf,
den nächsten Freddy, und ich arbeite im Ausland und das ist, glaube ich, das, was man dann immer so unterschätzt und was die Kinder, glaube ich, wenn ich sie jetzt frage, sie lieben das hier und sie finden es mega. Aber ich glaube, wenn du sie später mal fragen wirst, was habt ihr gehasst, war es nicht nur, dass ich weg war, sondern glaube ich, dass ich so weit, dass ich halt immer weg war, weißt du, so du bist wenigstens so punktuell dann immer so und ich habe wirklich so über einen langen Zeitraum, ich glaube, das finden sie dann schon mega scheiße, so dieses, das merke ich schon, dass sie da schon manchmal dann, ja, jetzt kein Hass ist jetzt zu stark das Wort, aber du weißt, was ich meine, wenn es dann halt wirklich mal so
ist. Ich weiß
dann,
genau, was du meinst.
Dass ich halt sage,
das ist eine Wut auf, einfach.
Ich mache jetzt, ich kann da auch keine Sperre, ich kann da nicht kommen, ja, zu irgendwelchen Daten oder sonst was. Und da bin ich halt wirklich fremdgesteuert. Und das ist, glaube ich, das, was sie am meisten dann nervt. So, wo es dann.
Ja, total. Und ich meine, man legt ja unfassbare Stunts hin. Ne? Wir spielen jetzt im nächsten Konzert in Bayern auf den Sonntag und am nächsten Morgen ist Einschulung an der neuen Schule. Also fahre ich nachts an den Flughafen nach München, nehme morgens den ersten Flug, der hoffentlich kein Delay hat und komme dann hoffentlich, toi toi toi, pünktlich oder eine Viertelstunde zu spät zu dieser Einschulung. Natürlich ohne Schlaf, aber das ist scheißegal. Das ist natürlich irgendwie alles irre, aber manchmal ist es so. Nun muss man natürlich sagen, wir beiden egozentrischen Schweine, wir könnten uns jetzt noch 4 Stunden auch einfach nur wir beiden unterhalten, aber ich habe ja ein paar O-Töne mitgebracht, damit wir auch mal jemanden anderen zu Wort kommen lassen. Weil das würden wir natürlich von unserem Naturell her, würden wir das nicht tun. Sondern nee. Wir würden einfach uns weiter unterhalten. Ja. Und bis die Batterie vom iPad alle ist. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns doch mal die ersten O-Töne an. Ich hab immer zwei Fragen gestellt. Erstens, wie macht ihr das mit den Kindern und Öffentlichkeit? Und zweitens war immer die Frage, verstehen eure Kids überhaupt euren Beruf? Und den ersten, den wir vielleicht mal zu Wort kommen lassen, ist unser guter alter Spezi Felix Neureuther. Mhm. Ja? Felix war ja mit seiner Frau Miriam hier schon im Podcast und wir haben eine wunderbare Folge aufgenommen. Und ich war vor 2 Wochen bei ihm und habe auf einem Charity-Golf-Turnier mitgespielt, was sehr lustig war. Er hat eine tolle Stiftung, Felix Neureuther Stiftung, engagiert sich, haben wir ja auch im Podcast schon erwähnt, für mehr Bewegung bei Kindern, weil das ja immer weiter zurückgeht. Es ist völlig verrückt. Die Kinder werden immer immobiler und er ist da wirklich ganz toll unterwegs, macht ganz viel. Es wurde sehr viel Geld gesammelt an dem Abend und ich habe in einem Flight gespielt mit 2 seiner besten Kumpels aus Garmisch, beides Eishockey-Profis, ehemalige. Und ich sag mal so, Eishockey-Profis, die schon in Rente sind, die trinken auch gern schon mal über Tag. Ich war also wirklich völlig im Eimer und musste am nächsten Tag ein Konzert spielen. Und es ging, aber es hat wehgetan. Aber darauf will ich nicht hinaus, sondern lass uns doch mal hören, was unser Onkel Felix sagt.
Wir machen das so, dass wir schon versuchen, sie so weit wie es geht aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Zum Beispiel soziale Medien, also wir zeigen niemals die Gesichter von den Kindern. So von hinten kann es schon mal sein, dass ein Kind drauf ist. Aber ich glaube auch, dass es nicht so gut ist, wenn man sie versucht, sie so zwanghaft zu verstecken. Ja, weil dann wird das Interesse eigentlich noch größer an ihnen. Und deswegen macht so eine gute Mischung aus.
Interessanter Punkt, ne? Habe ich auch, bis er das gesagt hat, nämlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Na klar, wenn man jetzt wirklich sehr prominent ist und voll krampfhaft versucht, die Kinder zu verstecken, dann würde wahrscheinlich... würden die großen Boulevardmedien wahrscheinlich ein Kopfgeld aussetzen, so ungefähr, und die BildLeserreporterInnen losschicken, um Fotos von Kindern von XY zu bekommen. Ne?
Ich finde ja auch immer dieses ganz komisch, wenn die dann so, wenn die auch die Gesichter nehmen und auf die Gesichter so Smileys setzen. Das finde ich, weißt du, man kann dann so ein oder Herzchen drauf machen ins Gesicht oder so.
Smiley sieht immer so ein bisschen spooky aus, ne?
Ja, ja. Ich finde auch. Ja, ja. Ich finde, da machst du solche Monster aus den Kindern.
Und dann so, wieso? Der sieht so aus. Ja.
Ja. Das, genau, ich habe da gar kein Smiley drauf.
Nee, ist gar nicht. Was meinst du denn? Ja, ja. So Loriot-mäßig. Aber nehmen Sie doch mal die Maske ab. Ja. Nee, das kann ich natürlich verstehen. Also im Zweifel schafft es bei den Boulevardmedien in der Tat Begehrlichkeiten, wenn man natürlich so sehr militant ist, aber auch da wieder hat es natürlich sehr damit zu tun, wie prominent man ist. Felix und Miriam Neureuther waren natürlich zu ihrer aktiven Zeit monsterprominent, würde ich sagen.
Ja.
Die Kinder sind wahrscheinlich aber auch erst zum Ende der Karriere gekommen. Aber lass uns doch mal in seinen zweiten O-Ton reinhören. Verstehen eigentlich die Kinder, was Mama und Papa da machen oder gemacht haben?
Ja, unsere Kinder, die wissen jetzt nicht, was für Erfolge wir hatten. Also die sehen natürlich, wenn sie mit uns Skifahren gehen oder Langlaufen gehen, dass Mama oder Papa jetzt vielleicht ein bisschen besser können wie andere. Aber bei uns gibt es auch keine Medaillen oder Pokale oder sonst was zu Hause, sondern die sollen ganz normal aufwachsen, wie jedes andere Kind auch. Also auch wenn wir mal im Fernsehen sind, dann schauen sie es ehrlich gesagt gar nicht so an, weil bei uns läuft sowieso nicht der Fernseher.
So, erstmal so läuft da natürlich nicht der Fernseher, sondern das Zaubermüsli wird den ganzen Tag vorbereitet.
Definitiv.
So, aber das fand ich auch ganz gut, nämlich, dass er nicht so eine schräge Devotionaliensammlung zu Hause hat. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Leute wahrscheinlich, die stellen sich im Wohnzimmer die Pokale aufs Regal und so. Und ich sag mal, die beiden hätten sicherlich einige Pokale, aber... ich mache das auch nicht. Ich habe bei mir im Arbeitszimmer oder im Studio habe ich schon mal ein paar goldene Schallplatten hängen, aber in der Wohnung oder so auch überhaupt nicht. Wie ist das denn bei euch? Gibt es nach dem Dreh eigentlich irgendwie, gibt es irgendwelche, Preise gibt es natürlich schon, ne? Aber es gibt nicht viel als Schauspieler, was man sich aufs Regal stellt, oder?
Nee, also bei mir jetzt sowieso auch nicht und gibt's nicht. Da habe ich auch keine Idee. Ich mache auch nicht irgendwelche Kinoplakate oder sonst was, die ich an die Wand hängen oder irgendwelche. Nö, also es gibt's bei mir eigentlich auch gar nicht. So, das,
nee. Ich fände ich auch total schräg, wenn man so narzisstisch ist, dass man die Wohnung noch mit seinen Erfolgen zupflastert. Guck mal hier,
ja.
Der Papa, da, ja, geil, mal. Ne?
Hier, das war geil. Kommt mal runter, das war geil. Kinder.
Ja. Komm, Pokale abstauben, ist wieder Sonntag. Ja.
Genau, ja. Wir treffen uns zum Pokal abstauben heute.
Finde ich schön.
Aber du hast ja auch noch, was ich auch immer glaube, ich meine, die ersten Götter in Deutschland sind ja nicht, auf Felix nicht nahe zu treten und Miriam, es sind nicht die Skifahrer und nicht die Biathleten und Langläufer, sondern es sind die Fußballer, ne?
Ja.
Da hast du ja auch einen O-Ton jetzt mitgebracht.
Ja, ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, weil er hat natürlich die beste Zeit seiner Karriere beim falschen Verein verbracht. Verbrannt kann man auch durchaus sagen.
Ja. Verbrannt kann man auch sagen.
Kann man durchaus sagen, ja. Aber er ist, wie ich finde, immer noch einer der besten Goalkeeper, die wir je hatten. Deswegen, René Adler, so spreche er bitte.
Er hat leider nicht beim 1. FC Nürnberg gespielt, aber...
Das macht er ja noch. Dafür reicht's noch.
Jetzt stehe ich nun nicht mehr so krass in der Öffentlichkeit, deswegen hat das alles auch schon ganz, ganz stark abgenommen. Und ich habe ja, oder wir haben unsere Kinder nach meiner Karriere bekommen. Das war in dem Punkt sicherlich auch hilfreich, aber nichtsdestotrotz haben meine Frau und ich da ganz klar beschlossen, dass wir unsere Kinder da aus der Öffentlichkeit raushalten. Das heißt, wenn wir sie auf unseren sozialen Kanälen posten, dann quasi ohne Gesicht. Das heißt, wir machen dann was über das Gesicht drüber oder wenn wir ein Foto machen, dann quasi nur von hinten, dass man die Kinder quasi nicht erkennt. Das ist uns dann einfach wichtig, um da auch ihre Privatsphäre zu wahren. Und ja, es ist auch ein Sicherheitsaspekt. Also das machen wir dann schon. Und ich glaube, das ist auch das, was einige Elternteile, die in der Öffentlichkeit stehen, so handhaben.
Ja, das stimmt.
Weißt du, was er wirklich nochmal so ganz gut anspricht, ist dieser Aspekt, dass die Kinder das ja selber nicht steuern können. Die nehmen zwar diese positiven und negativen Sachen, müssen sie eh alle mitnehmen, ja, also dürfen, müssen, je nachdem, wie man es, in was für einer Situation man ist, sie profitieren auch stark davon, aber sie können es letztendlich, sie sind da reingeboren worden und können es nicht selber entscheiden. Und deswegen finde ich das schon auch gut, dass man das so raushält und dass man halt erst, wenn sie selber wirklich das reflektieren können und wissen, was das bedeutet, dass man es dann irgendwie lockert.
Das ist total wichtig. Und ich meine, ich habe ja schon mal, glaube ich, im Podcast hier von einem Fall berichtet, in den USA sind die ersten Eltern von ihrer 16-jährigen Tochter verklagt worden, weil sie seit Babybeinen an alles gepostet haben. Und sie hat gesagt, das verletzt meine Privatsphäre. Und ich meine, dieses Mädchen hat den Prozess gewonnen. Also Leute, allein aus rechtlichen Gründen, ihr dürft es nicht. Genau. Deswegen, ich glaube, den Umgang, den René und Lilly pflegen, den machen wir auch so. Bisschen von hinten mal, irgendwie mal mit einem wahnsinnig hässlichen Smiley im Gesicht. genau. Aber er spielt noch mal seine zweite Nachricht ab, weil die finde ich nämlich auch ganz interessant.
Na komm, René, sag was.
Na, passt die Face-ID wieder nicht?
Doch, habe ich schon alles drin. Na komm.
Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil mein Sohn in der Tat gedacht hat, weil ich so viel unterwegs war in seinen ersten beiden Jahren mit der Bahn oder mit dem Flugzeug, dass er gedacht hatte, ich arbeite in der Bahn und auch immer erzählt hatte, ich bin im Captain, weil er liebt ja Flugzeugbücher und Flughafenbücher und sagt dann immer, Papa arbeitet da, weil ich so viel unterwegs war. Da steuere ich jetzt bewusst ein bisschen gegen und sage, dass ich im Stadion, nur im Stadion gearbeitet habe und das versteht er jetzt langsam auch. Ich glaube, so tief erklären, dass wir oder unser Job ein Stück anders war als normale Jobs, da ist er noch zu klein. Ich werde ihn jetzt mal mitnehmen ins Stadion, dass er mal sieht und wo ich mal gearbeitet habe, was ich mal gemacht habe. Und ich finde es auf der anderen Seite natürlich auch total schade, dass er mich halt nie live spielen sehen. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch auf Kollegen, die während ihrer Karriere Kinder bekommen haben, dass sie die dann nach dem Spiel mit auf dem Rasen nehmen konnten oder die in der Kabine rumsprangen. Das fand ich immer extrem schön bei meinen Ex-Kollegen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist eine andere Zeit und jetzt muss ich meinen Sohn quasi mal mit zum HSV nehmen und da ein paar Lieder beibringen, weil du weißt, Johannes, das ist der einzig wahre Verein.
Oh.
Johannes schlägt auch schon die Hände über dem Kopf zusammen.
Also da würde ich sagen, schreitet das Jugendamt sofort ein. Also ist ja alles kein Problem, aber HSV-Lieder und so wird schwierig. Nee, aber ich kann ihn natürlich.
Ich finde auch, weißt du, wo wir zwei zusammenstecken? Ich möchte es jetzt auch nochmal sagen, mir tun diese ganzen Kinder so leid, die von ihren Vätern in die falschen Vereine hineingezwängt werden. Es gibt nun mal nur zwei wahre Vereine. Das ist der erste FC Nürnberg und auf der anderen Seite auch
SV Werder Bremen.
Werder Bremen, ja, das akzeptiere ich total. Und das tut mir wirklich immer in der Seele. Das ist echt auch, René, vielen Dank für die O-Töne und so. Aber es ist auch nie zu spät, nochmal einzubiegen. Ne?
Ich finde,
man muss auch als Eltern, das ist ja ein Thema bei uns immer, man muss auch Fehler zugeben können. Ja?
Da haben wir ja auch schon sich entschuldigen können. Das ist kein Problem, aber das wird das wird René noch lernen. Aber es ist natürlich das mit Kindern auf dem Rasen in der Kabine, das kann ich natürlich verstehen, dass das wahrscheinlich auch für Spieler und Kids dann echt ein besonderes Erlebnis ist. Gut, in dem Moment stehen sie natürlich krass in der Öffentlichkeit. Die Bilder sieht man ja immer wieder. Aber dass das für den Fußballer wahrscheinlich ein sehr besonderer Moment ist, kann ich voll verstehen. Und dass er den so natürlich nicht erleben wird, außer er macht nochmal den Ailton und fängt mit 45 nochmal an oder so, dann ist das natürlich vorbei. Aber witzig, du hast auch direkt gesagt, du hattest das auch, dass deine Töchter gedacht haben, arbeitest bei der Bahn? Oder?
Ja, nicht bei der Bahn, aber sie haben wirklich gedacht, zum einen, dass ich... wenn du mit dem Auto abgeholt wirst am Morgen vom Fahrer, da haben sie gedacht, ich fahre jetzt mit dem Auto den ganzen Tag rum. Dann war es einmal, haben sie mich besucht. Ich glaube, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt. Da habe ich an einem Spielplatz mussten sie auf mich warten. Und da habe ich in irgendeinem Keller, habe ich irgendeinen Horrorfilm gedreht gehabt.
Was machst du denn alles?
Und dann dachten meine Töchter, ich würde auf dem Spielplatz arbeiten. Also sie würden gerne nochmal mit der Arbeit kommen und dann zum Spielplatz kommen. Also solche Sachen, dass sie das immer stark assoziieren mit dem, lange warten mussten oder wo man so zusammen war. Das passt total zusammen. Das habe ich auch tatsächlich sehr oft erlebt mit den Kindern. Aber ich finde es sehr schön, weil wir übers Wetter angefangen haben und jetzt war vorhin schönes Wetter, als wir hier angefangen haben mit unserem Podcast und jetzt gucke ich raus und jetzt regnet es wieder.
Ja, dann kannst du ja wieder rausgehen.
Das heißt...
dann kannst du ja wieder losgehen.
Dürfen die alle ihre... Oh, es wird Freudenschreie geben, wenn ich sage, wir machen jetzt eine schöne Wanderung.
So toll.
Den Rittesberg hoch und zieht eure Regenjacke an. Was machst du denn heute noch?
Viel Spaß. Mein Sohn ist schon am Strand, alleine mit seiner ganzen Cousins und Cousinen. Und da werde ich jetzt gleich auch mal hingehen. Und das Wetter mag zwar rau sein, aber ich springe natürlich trotzdem heute noch in die Nordsee.
Oh, geil. Nackig?
Natürlich nackig. Und wenn dann jemand nach einem Foto fragt, sage ich, mein Freund Sebastian Ströbel hat gesagt, man macht jederzeit Fotos. Dann halte ich die wehende Banane in den Wind und dann kann jeder ein Foto machen. So.
Oh, mit diesem Bild verabschieden wir unsere Zuckis in den wohlverdienten Feierabend. Ja, und wir machen uns jetzt auch einen schönen und verkühlt dir die Banane nicht, ja?
So machen wir das. Viele Grüße nochmal an Frederik Miguel in den Wald und Sebastian, ich hab dich sehr lieb. Bis dann.
Liebe.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.